SWR 2 Zeitgenossen.
Sie hat Kunst aus Fleisch und Kunst aus Süßigkeiten kuratiert, Tätowierungen oder Haare zu Themen von Ausstellungen gemacht. Damit hat sie 9 Jahre lang als One-Woman-Show im kleinen oberschwäbischen Museum der Villa Roth für Aufsehen gesorgt. Seit 2016 nun steht sie an der Spitze des Museums Ulm. Eine, die vollmundig Wunder verspricht, wie bei ihrer ersten Sonderausstellung in Ulm, und manche auch bewirkt. Mit viel Kunstsinn und diplomatischem Geschick bringt sie Schwung in das bald 100 Jahre alte städtische Universalmuseum, das manche als kunterbunten Gemischtwarenladen etwas belächeln. Wie sie das macht und was sie dabei fasziniert und antreibt, das ist heute Thema bei SWR 2 Zeitgenossen. Herzlich willkommen im Studio, Frau Date.
Vielen Dank für die Einladung.
Kürzlich haben Sie einen tollen Coup gelandet, eine überraschende Kooperation mit dem Sport. Die Ulmer Basketballer, sie spielen seit bald 20 Jahren in der ersten Liga. Sie haben jetzt den berühmten Löwenmenschen aus Ihrer Sammlung als Maskottchen. Was hat denn das mit Kunst zu tun, Frau Date?
Das hat zunächst erstmal nichts mit Kunst zu tun, aber sehr viel mit unserem Anliegen, unsere Themen in die Öffentlichkeit zu tragen und vor allem junge und neue Zielgruppen anzusprechen und das Museum mit den Themen, die wir dort verhandeln, die Kunstwerke, die wir bewahren, die wir zeigen, die wir vermitteln, anders darzustellen. Es kam zu dieser Kooperation, weil wir einerseits diese Idee hatten, den Löwenmenschen, der nun 40.000 Jahre alt ist, bei uns aufbewahrt wird, bewundert wird, aber dem einfach in irgendeiner Form einen zeitgemäßen Ausdruck, ein neues Leben zu verschaffen. Und gleichzeitig kam lustigerweise auch der BBU, die Geschäftsführung, auf uns zu mit einer ähnlichen Idee, nämlich ein Maskottchen zu finden, was typisch ulmisch ist, was es nur in Ulm gibt, was man mit diesem Ort identifizieren kann, was weltweit berühmt ist. Und so kam es zu dem Löwenmenschen. Er ist groß, er transportiert Stärke. Es ist dieses Mischwesen, Löwe, Mensch, der da aufrecht steht mit einer großen Spannkraft. Und das war einfach diese Idee, vor allem dieses Maskottchen für Kinder und für den Nachwuchs als Identifikationsfigur zu nutzen.
BBU, so heißt der Basketballverein in Ulm. Es ist der zweitgrößte Basketballverein in Deutschland. Der schmückt sich jetzt also mit diesem eiszeitlichen Löwenmenschen. Das heißt aber auch die Profis, nicht nur die Jugend, oder?
Er hatte seinen ersten Auftritt bei einem Bundesligaspiel. Ich durfte da auch zugegen sein. Und es ist, glaube ich, schon sehr schnell klar geworden, worum es geht. Es geht einfach um diese faszinierende, magische, mystische Figur, die einfach diese Stärke und diese Kraft auch vermittelt. Und das transportiert sich ganz klar natürlich auch über die Erwachsenenspieler.
Sie treiben die Kooperation mit dem Sport auch weiter, haben eine Art Trimm-dich-Pfad für die Kunst im Museum eingerichtet. Er beginnt bei Ihnen im Lichthof mit Ringen, die von der hohen Decke hängen, die tatsächlich auch zum Schaukeln einladen. Ein Überbleibsel von der Ausstellung Kunstturnen. Das klingt ja schon mal befremdlich, wo es doch im Museum immer heißt, bitte nicht berühren, bitte nicht anfassen. Wie geht das nun mit diesem Schaukeln und Turnen im Museum?
Ja, das Museum Ulm ist halt ein ganz spezieller Ort. Das ist ein Museum, das wie ein Organismus aus 7 Gebäuden über fast 100 Jahre zusammengewachsen ist. Wir haben sehr viele Treppenhäuser. Es sind Gebäude, die nicht als Museum gebaut wurden, die eine andere Funktion hatten. Es waren Privathäuser. Und wir versuchen in dem Museum nicht nur Kunst über den Sehsinn, übers Anschauen zugänglich zu machen, sondern wir möchten ganz gezielt unseren Besucherinnen und Besuchern aller Altersgruppen die Möglichkeit geben, den Ort und die Kunst und das, was wir darin tun, was wir vermitteln, über die anderen Sinne auch zu erleben. Da kam diese Idee der Turnringe auf, in die man sitzen kann, an denen man auch wirklich turnen kann. Es sind verschiedene Größen. Und daran anknüpfend haben wir dann auch begleitet mit einem Sportmediziner einen kleinen Bewegungsparcours durchs Museum initiiert, weil man ja nun auch weiß, wenn man sich bewegt, kann man Dinge anders aufnehmen, erfassen. Das wissen wir von der Forschung und das war die Idee.
Also neue Formate und gutes Marketing, das ist für Museen heute sicher unumgänglich. Als eine Ihrer ersten Amtshandlungen haben Sie, Frau Date, 2016 das Ulmer Museum umgetauft in Museum Ulm. Also der Name war fast 100 Jahre etabliert. Sie haben es umgedreht. Macht das jetzt einen so großen Unterschied?
Ich glaube, es macht schon einen Unterschied. Wir sind ein internationales Haus. Wir haben Sammlungsbestände, die international bedeutend sind, einmalig sind weltweit. Wir sind im internationalen Leihverkehr auch. Und Ulmer Museum, das klingt so ein bisschen nach dem Museum für die Stadt Ulm. Wir sind natürlich ein Haus für die Stadtgesellschaft. Wir bewahren sehr viel Kulturgüter aus der Geschichte der Stadt Ulm auf, vor allem Kunstwerke. Aber wir sind international und wenn ich Ulmer Museum sage, dann ist es schwierig, das zu übersetzen auf Englisch, the Ulmish Museum, also nicht so ganz einfach. Und Ulmer ist erstmal nur eine adverbiale Bestimmung des Ortes, es ist kein Name. Und das Museum Ulm ist das Museum der Stadt, für die Stadt, aber auch über die Stadt hinaus.
Mit einem sehr breit gefächerten Angebot. Ihr Museum heißt Museum für Kunst, Archäologie und Stadtgeschichte. Wird auch als Gemischtwarenladen manchmal genannt oder auch mal als Vereinigte Hüttenwerke belächelt. Sie haben ja gesagt, aus 7 verschiedenen Gebäuden besteht es und ist ja tatsächlich 1925 entstanden als Zusammenschluss aus einem Gewerbemuseum und dem Altertumsverein. Also schon eine Art Rumpelkammer mit allerlei, auch heute noch 60.000 Objekte verschiedenster Epochen, 40.000 Jahre umfassend. Wie behalten Sie da den Überblick oder wo ist da der rote Faden?
Den roten Faden stricken wir gerade. Wir haben uns sehr genau auch mit dem Umzug der Sammlungsbestände in ein neues Depot mit allen Beständen auseinandergesetzt und überlegt, wie können wir denn aus diesem Gemischtwarenladen etwas Ganzes schaffen, etwas formen, was in Zukunft auch unsere Besucherinnen und Besucher fasziniert anspricht. Und wir werden das so entwickeln, dass wir über Themen arbeiten. Denn die Themen, die wir in der Archäologie zeigen und verhandeln können, genauso wie in der alten Kunst, in der Moderne oder auch im Design, das sind Themen, mit denen sich Gestalterinnen und Gestalter, Künstlerinnen und Künstler seit Jahrhunderten, Jahrtausenden beschäftigen, die aber allgemeingesellschaftliche Themen sind und die uns heute noch genauso betreffen. Und so werden wir versuchen, eine Verschränkung der Sammlungsbestände hinzubekommen.
Dennoch hat eine Studie Ihrem Museum vor ein paar Jahren attestiert, den Charme eines zu groß geratenen Heimatmuseums zu haben. Das klingt ja schon sehr spöttisch. Wussten Sie von Anfang an, als Sie dieses Amt übernommen haben, was Sie sich da einbrocken?
Ich habe es geahnt, um das mal so zu sagen. Gott sei Dank hatte ich nicht ganz so furchtbar viel Zeit, mich noch mal intensiver mit dem Haus zu befassen, sondern war sehr schnell auch dann in Ulm als Museumsdirektorin eingesetzt. Es ist mir natürlich schon klar gewesen, was da auf mich zukommt. Und das ist auch das, was ich als Herausforderung empfunden habe. Aus etwas zu machen, von dem man eigentlich gar nicht so richtig weiß, was da alles noch so in den verborgenen, Depoträumen schlummert. Es ist eine große, große Schatzkammer. Es ist eigentlich diese Kunst- und Wunderkammer, die ein Museum sein sollte. Und aus denen heraus, aus diesen Kunst- und Wunderkammern des 17. Jahrhunderts, auch unsere Museen heute entstanden sind.
Eben die Weikmannsche Wunderkammer ist eine Kuriosität im Museum, benannt nach einem Ulmer Kaufmann. Da gibt es Orakelbretter, den Stoßzahn eines Wals, den man für ein Einhorn hielt, oder das älteste erhaltene Kleidungsstück der Welt, ein Bubu, ein indigoblaues Männergewand von 1650 aus dem westafrikanischen Mali. Sind das Pfunde, mit denen Sie jetzt wuchern können?
Das sind Schätze, die wir wieder in den letzten Jahren in die Öffentlichkeit gebracht haben. Und diese Kunst- und Wunderkammer ist eine große Besonderheit. Das ist ein einmaliges Sammlungskonvolut, was wir haben und erzählt gleichermaßen aber auch nicht nur die Geschichte unseres Museums, sondern Geschichte überhaupt unserer europäischen Museen. Und das macht es unglaublich besonders.
Das sind ja sozusagen die Wurzeln vieler Museen, solche Kuriositätenkabinette. Warum hat denn dieser Ulmer Kaufmann das denn früher gesammelt im 17. Jahrhundert?
Ja, in dieser Zeit im 17. Jahrhundert war Ulm noch eine sehr bedeutende Handelsstadt. Und das Besondere ist, dass einer dieser Ulmer Kaufleute Handelsbeziehungen nach Afrika und in andere neu entdeckte Kontinente, Südamerika, gepflegt hat. Und es war einfach ja, wenn man Vermögen hatte, wenn man einen gewissen Bildungsgrad auch hatte und Neugier, Handelsbeziehungen hatte, vielleicht auch selber reisen konnte, war es damals schon in bestimmten Kreisen schick, sich mit den wundersamen Dingen dieser Welt, die man entdeckt hatte. Seit Kolumbus wird die Welt ja unfassbar schnell viel größer. Man entdeckt neue Kulturen, neue Tiere, Pflanzen, Ländereien. Und sich mit diesen Dingen zu umgeben und einfach auch zu zeigen, klar, was man für ein Vermögen hat und was man einfach auch weiß.
Auf diese Kunst- und Wunderkammer spielten Sie auch an bei Ihrer ersten Sonderschau in Ulm, Frau Date. Da haben Sie moderne Kunst ganz geschickt mit Exponaten des Mittelalters kombiniert. Oft verblüffend. Ich erinnere mich an einen Sensenmann aus Swarovski-Steinen gegenüber Zunfttafeln und pompösen Gemälden oder an den Christus auf dem Palmesel und davor ein scheinbar verlorenes Portemonnaie. Die Besucherinnen und Besucher waren verführt, das aufzuheben und merkten dann, es ist schwer aus Stahl und ein Kunstobjekt. Der nicht gerade bescheidene Titel dieser Schau, Erwarten Sie Wunder. Haben Sie damit nicht viel riskiert gleich zu Beginn, Frau Date?
Dieser Ausstellungstitel war natürlich ein klein wenig mit einem Augenzwinkern in Richtung Rathaus gedacht. Es ist eine Ausstellung gewesen, die sehr schnell zustande kam, innerhalb von wenigen Monaten ins Leben gerufen wurde, mit der ich versucht habe, die Neugier einfach zu wecken. Es war mir so wichtig, gemeinsam mit den Kuratoren, Kolleginnen und Kollegen im Haus, die Menschen auf eine Entdeckungsreise durchs Museum zu schicken, weil wir festgestellt haben, dass doch in den Jahren zuvor viele Gäste sich ausschließlich die Sonderausstellungen angeschaut haben und vergessen haben, was wir für Schätze in den Dauerausstellungsbereichen haben, wie wunderbar unser historisches Kichelhaus ist, einfach als begehbares Kunstobjekt, dieses Gebäude aus dem 16. Jahrhundert. Und das war eine Ausstellung, in der wir versucht haben, die Epochen miteinander zu mischen, die Gattungen miteinander zu mischen, einfach zeitgenössische Kunst mit alter Kunst zu mischen und einfach durch die Bezüge und das, was die Besucherinnen und Besucher da erlebt haben, einfach zu begeistern, auch zu überraschen und einfach Neugier zu wecken. Und es hat funktioniert.
Und die Medien waren auch gleich von Anfang an voller Lobeshymnen, auch über ihr Konzept. Die Stuttgarter Zeitung schrieb zum Beispiel begeistert, das Museum Ulm lebt wieder. Sie konnten die Besucherzahlen, die ins Bodenlose zu sinken drohten, damals fast verdoppeln auf rund 40.000, allerdings vor Corona. Was ist denn Ihr Geheimnis, Frau Date?
Mein persönlicher großer Wunsch, seit ich Ausstellungen kuratiere, und das ist jetzt schon seit über 25 Jahren der Fall, ist es, die Menschen für das zu begeistern, was mich begeistert, was wir vermitteln können und was zunächst mal keinen intellektuellen Hintergrund erfordert, um ins Museum zu gehen. Ich möchte nicht, dass die Menschen zunächst ein Buch lesen müssen, um die Kunst und das, was sie an Werken, Objekten erleben im Museum, groß, klein, Bilder, Skulpturen, um das zu erfassen. Es geht mir darum, über gesellschaftsrelevante Themen Besucherinnen und Besucher in ihrer Alltagswirklichkeit abzuholen. Und viel dazu beiträgt der Titel einer Ausstellung. Ein Titel muss neugierig machen. Da muss irgendeine Atmosphäre mitschwingen. Und das in der Kombination mag ein Rezept sein.
Das ist Ihnen ja mit Titeln wie Fleischeslust oder In aller Munde ja auch gut geglückt. In der Villa Roth, da waren Sie 9 Jahre lang als Kuratorin vor der Ulmer Zeit, quasi als One-Woman-Show in diesem kleinen Stiftungsmuseum in der Villa Roth. Da haben Sie mit verrückten Ideen von sich reden gemacht. Da gab es eben auch die Ausstellung Hautnah über Haare oder Gestochen scharf, Tätowierungen in der Kunst. Mit einem ungewöhnlichen Riecher für Trends. Wie können Sie denn dieses Rezept auf das 10-mal größere Museum übertragen? Geht das denn so leicht?
Es geht nicht ganz so einfach, weil wir ein viel größerer Tanker sind. Tanker fahren etwas langsamer, sind schwerfälliger auch in der Steuerung. Aber es ging in den letzten Jahren insofern, weil wir uns unterschiedliche Formate ausgedacht haben, beziehungsweise Ausstellungen in unterschiedlichen Größen realisiert haben. Und da gab es dann Kabinettausstellungen im Museum Ulm, in denen man dann doch mal sich die Möglichkeit offen gelassen hat, sehr aktuell auf ein Thema der Zeit zu reagieren und einfach, ja, so etwas, was in der Luft liegt, aufzugreifen, um dann aus dem Moment heraus eben eine Ausstellung mit weniger Aufwand zu betreiben.
Manchmal rät man ihnen auch wieder, schöne Ausstellungen zu machen, aber Gefälligkeit ist ja nicht so ihr Ding. Bei der aktuellen Ausstellung Protest gestalten, da geht's auch um Politik. Da sind Plakate und Flyer mit Slogans wie Make Art, Not War. Hat das nicht mehr mit Politik als mit Kunst zu tun?
Das ist ja gerade immer diese Gratwanderung, dass wir versuchen, über gesellschaftsrelevante Themen, das, was die Menschen um uns herum beschäftigt, das zu übersetzen in eine Ausstellung, in der wir das Ästhetische der Kunst nicht vernachlässigen. Uns war jetzt gerade mit der Protestausstellung wichtig, den Menschen, die eben vielleicht am Montag, am Freitag auf die Straße gehen oder die jungen Fridays for Future oder die letzte Generation, einfach ihnen zu zeigen, mit was für Mitteln sie da arbeiten, was für Symbole es gibt, dass sie nicht die Einzigen sind, sondern dass es immer schon Protestbewegungen gab und welche allgemein verständlichen ästhetischen Zeichen man sich bedienen muss und kann, um eben auch von allen Gesellschaften über alle Kulturen hinweg verstanden zu werden. Es geht uns also wirklich um die Gestaltung des Bildes. Wie plakatiere ich Protest?
Funktioniert das ähnlich wie Werbung, eben mit plakativen Symbolen, mit Logos?
Die internationalen Künstlerinnen und Künstler aus 4 Kontinenten und 10 Ländern, die wir jetzt ausgesucht haben und die wir präsentieren in einer Auswahl von Arbeiten, bedienen sich eben ganz bestimmter Logos einerseits, also oder Zeichen, die Taube, die Faust, das Victory-Zeichen, das taucht immer wieder auf, aber eben natürlich auch Methoden der Werbung. Sie bedienen sich auch zum Teil Merchandise-Artikeln, um ihre Botschaften, ihre eigenen Protestbotschaften in die Welt zu tragen. Oder die Großflächenplakatierung, die Guerilla-Plakatierung im städtischen Raum. Das sind alles Themen der Künstler, die wir auch zeigen in der Ausstellung.
Sie legen ja Wert auf aktuelle Bezüge. Jetzt bei dieser Protestausstellung, die aktuell zu sehen ist bis April, da kommen auch die Frauen im Iran vor mit einem brisanten Revolutionstagebuch. Wie sind Sie denn dazu gekommen?
Ja, wir hatten eben den Wunsch, unterschiedliche Gestalterinnen und Gestalter, Künstlerinnen und Künstlerinnen weltweit in den verschiedenen Kontinenten einzuladen. Hatten dann auch schon eine iranische Künstlerin, die seit einigen Jahren in Deutschland lebt, mit dabei. Und als die Proteste ausbrachen im Iran, vor allem in Teheran, habe ich diese Iranerin gleich gefragt, sag mal, hast du nicht eine Freundin oder eine Kollegin, die im Iran ist? So kam der Kontakt zu einer inzwischen ins Exil geflüchteten iranischen Künstlerin zustande, deren Tagebuch, das sie eigentlich nur für sich verfasst hat, vom ersten Tag an von diesem doch gewaltsam herbeigeführten Tod von Mahsa Amini, was sie für sich entwickelt hat, illustriert hat. Und wir kamen in Kontakt und sie war gleich bereit und hat sich unglaublich gefreut, dass sie dieses Tagebuch hier in der Ausstellung zum ersten Mal auch der Weltöffentlichkeit präsentieren kann. Und wir haben es geschafft, dann innerhalb von kürzester Zeit auch das Ganze zu übersetzen auf Deutsch.
Das prangt jetzt an den Wänden des Museums Ulm.
Ist Teil unserer Ausstellung, ja.
Spannend finde ich auch ein Plakat der Guerilla Girls aus New York. Sie weisen darauf hin in einem Plakat, dass weibliche Kunst in Museen ja stark unterrepräsentiert ist. Weniger als 5% hängen im Metropolitan Museum in New York. Müssen Frauen nackt sein, um ins Museum zu kommen? Das ist die provokative Frage auf diesem Plakat. 85% der Akte sind nämlich weiblich. Sehen Sie sich denn, Frau Date, auch als Feministin und fördern speziell Frauen in der Kunst?
Ich habe ganz ehrlich gesagt nie darauf geschaut, dass ich paritätisch genauso viel weibliche Künstlerinnen wie Künstler in den Ausstellungen vertreten habe, in den Themenausstellungen. Es hat sich aber oft so ergeben. Mir geht es ganz stark immer um Qualität. Natürlich gibt es Themen, die stärker von weiblichen Künstlerinnen und Künstlern verhandelt werden als von männlichen. Ich sehe mich nicht als Feministin. Ich halte es aber schon für wichtig, genau hinzuschauen und zu wissen, dass Künstlerinnen erst seit rund 100 Jahren überhaupt wahrgenommen werden als professionell arbeitende Frauen Ja.
Derzeit macht eine neue Form des Protestes von sich reden und sorgt auch für Kritik. Sie haben sie auch schon erwähnt, die Klimaaktivisten und Aktivistinnen der letzten Generation, mit einer Form von Protest, der sich an der Kunst abarbeitet, die Kunst angreift, etwa mit der Kartoffelbrei-Attacke auf ein wertvolles Gemälde von Monet in Potsdam. Können Sie diese Form von Protest nachvollziehen oder verurteilen Sie diese Angriffe auf Kunstwerke?
Ich würde so sagen, ich kann diese jungen Menschen, diese junge Generation, das ist die Generation meiner Kinder, sehr, sehr gut verstehen. Ich selber bin ein sehr naturverbundener Mensch und habe ein großes Interesse natürlich auch am Erhalt unserer Welt. Ich kann die Verzweiflung verstehen und für mich sind diese Aktionen einerseits eine Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu generieren, das wollen sie ja. Und andererseits ist es für mich auch ein Ausdruck stiller Verzweiflung, weil sie sich nicht anders Gehör verschaffen können. Und andererseits empfinde ich es persönlich als Museumsdirektorin schon als problematisch. Es ist für mich der falsche Weg. Hier wird öffentliches Eigentum geschädigt. Wir müssen auch schließen zum Teil. Die Häuser, die betroffen waren, mussten zunächst mal ihre Räumlichkeiten schließen. Wir haben viel höhere Sicherheitsaufwendungen in Zukunft, wenn sowas öfters passiert. Wenn die Sicherheitsauflagen für uns größer werden, werden die Kosten größer. Das kann nicht das Ziel des Ganzen sein, dass wir als Kultureinrichtungen eigentlich einen Schaden haben, der nicht im Verhältnis steht, meiner Ansicht nach, zum Gewinn dessen, was diese jungen Menschen haben oder was sie erreichen wollen.
Übrigens, die aktuelle Protestausstellung ist eine Hommage zum 100. Geburtstag von Otto Eicher, dem wichtigen Ulmer Gestalter, der ja ein politischer Mensch und Künstler auch war und die legendäre HFG, die Hochschule für Gestaltung, mitgegründet hat. Ein zweiter Standort ihres Museums und noch eine der vielen Facetten. Wie wichtig ist das für das Museum Ulm?
Die HFG und das HFG-Archiv ist enorm wichtig. Es ist ein Alleinstellungsmerkmal unseres Hauses. Genau wie unser Löwenmensch und unsere Wunderkammer. Es ist die Schmiede des Industriedesigns, kann man so sagen. Es ist eigentlich das sogenannte zweite Bauhaus. Es ist der Ort, an dem sich der Begriff des Designers in der Nachkriegszeit herausgebildet hat. Und deswegen enorm wichtig für uns, diesen Ort entsprechend auch lebendig zu halten und durch Ausstellungen, durch Sonderausstellungen zukünftigen Generationen auch Zugang dazu zu vermitteln.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen heute mit Stefanie Date. Als Leiterin des Museums Ulm geht sie immer wieder neue Wege. Ulm ist aber nicht New York oder Berlin. Die Donaustadt liegt so auf halbem Weg zwischen Stuttgart und München, ein bisschen im Windschatten der Kunstszene. Dennoch sind Sie vor fast 7 Jahren angetreten mit dem Anspruch, Ulm zu einer internationalen Kunststadt zu machen. Geht das voran?
Ulm ist schon eine internationale Kunststadt. Ulm ist im Verhältnis zur Einwohnerzahl so reich gesegnet mit Kultureinrichtungen, sei es das Theater, sei es die unterschiedlichen Museen, das Stadthaus, das ist absolut faszinierend. Und das ist einfach schon ein Alleinstellungsmerkmal. Deswegen, Ulm ist schon international in der Kunst.
In dieser internationalen Kunststadt will sich auch das Museum Ulm in neuem Glanz präsentieren, nämlich zum 100. Geburtstag im Herbst 2025. Da sollen die 7 Gebäude für insgesamt 12 Millionen Euro rund erneuert werden. Gut 2 Jahre, das klingt ziemlich sportlich, Frau Date.
Das ist in der Tat sehr sportlich. Wir sind aber guter Dinge, dass das gelingen kann, weil wir in den letzten Monaten und Jahren im Hintergrund schon die Grundlagen gelegt haben, dass wir im Sommer gleich an verschiedenen Stellen mit den Umbaumaßnahmen beginnen können. Und wir haben eine wunderbare Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt und deswegen bin ich guter Dinge, dass das klappen wird.
Ein Dauerproblem ist ja, dass das Museum zwar mitten in der Stadt ist und trotzdem ziemlich versteckt, quasi im letzten Eck des historischen Marktplatzes hinterm Rathaus. Eine Weile hatten sie sogar ein Banner über die Flügeltür aufgehängt, augenzwinkernd mit dem Hinweis, hier ist der Eingang. Wie soll sich das in Zukunft ändern?
Glücklicherweise ist genau dieses Eingangsgebäude das einzige, was nicht denkmalgeschützt ist. Das heißt, wir können dieses Eingangsgebäude rundum erneuern, wir können aufstocken, wir können eine viel prominentere Fassade und Dachlandschaft dadurch auch entwickeln. Es wird einen Fassadenwettbewerb geben, der nicht nur das Eingangsgebäude signalhaltig dann auch hoffentlich inszenieren wird, sondern darüber hinaus einfach den ganzen Gebäudekomplex, dieses Museum, was da so reingebaut ist in einen Altstadtbestand, sichtbar macht. Denn das ist das größte Thema, dass unsere Besucherinnen und Besucher einfach das Museum in der Größe nicht erkennen.
Sichtbarkeit ist eines und im Museum selber muss man seinen Weg finden. Manchmal ist es etwas labyrinthisch zwischen diesen 7 Gebäuden. Wie bekommen Sie das künftig in den Griff?
Wir werden intern umstrukturieren. Und darüber hinaus werden wir dann auch dann in Häusern denken. Also es gibt ein Haus für die Moderne, für das 20. und 21. Jahrhundert. Das ist auch aus dieser Zeit das Haus. Es gibt das Haus für die alte Kunst. Das ist ein Haus aus dem 16. Jahrhundert. Genauso wie es ein Gebäude geben wird für die Archäologie. Aber die sind alle miteinander verzahnt. Die sind miteinander verknüpft und wir werden sie inhaltlich auch miteinander verbinden.
Eines der wertvollsten Exponate in der Archäologie, wir haben es ja eingangs besprochen, ist der Löwenmensch. Der bekommt eine eigene Höhle sozusagen mit seiner Sicherheitsvitrine. Dabei wurde dieses fragile Stück, so 30 Zentimeter groß aus Elfenbein, ja vor knapp 10 Jahren schon mal aufwendig restauriert und neu inszeniert. Ändern sich die Museumskonzepte so schnell?
Ja, unsere Archäologieabteilung ist in der Tat schon in die Jahre gekommen, was das Erscheinungsbild anbelangt, was auch die Art der Präsentation heute und auch der Themen anbelangt. Der Löwenmensch ist tatsächlich nach der letzten Restaurierung neu in eine neue Vitrine verbracht worden, aber auch das ganze Umfeld entspricht nicht mehr den Vermittlungsansätzen unserer Zeit. Und das war ein großes Anliegen, vor allem er ist nicht auffindbar. Er befindet sich im ersten Stock hinten oben rechts in einem abgelegenen Raum. Er sollte viel schneller zugänglich sein. Er ist einfach unser prominentestes Ausstellungsstück und verdient eine andere Inszenierung, die vielleicht auch dann diesem magischen Objekt gerechter wird. Es ist die Figur, mit der moderne Mensch beginnt, in der der moderne Mensch vor 40.000 Jahren anfängt, über eine spirituelle Welt nachzudenken. Also das Göttliche, das Geistige kommt plötzlich in die Gesellschaft, in den Menschen. Und das ist das, was der Anknüpfungspunkt ist für uns auch in Richtung Kunst.
Zeigt ja womöglich auch, ist der Beweis, dass der Mensch von vornherein ein schöpferisches Wesen ist, ein künstlerisches.
Ganz bestimmt. Und das ist das, was der Grundgedanke auch unseres Museums ist, dass alles das, was wir zeigen, mit Gestaltung, mit Schöpfung zu tun hat. Und der Mensch gestaltet seinen Lebensraum. Er gestaltet sich selbst durch seine Kleidung, die Gegenstände, die er benutzt, seine Umwelt. Und alles das sind Themen, die wir glücklicherweise in diesen heterogenen Sammlungsbeständen auch abbilden können.
Sie plädieren sehr häufig für mehr Sinnlichkeit im Museum. Jetzt schon gibt es eine Führung der Nase nach. Da geht es auch um Düfte. Sie sprechen auch den Geruchssinn an. Verstärken Sie das auch mit dem Umbau? Und was kann man denn im Museum überhaupt riechen?
Ja, auch das ist ein Projekt, ein EU-Projekt, über das wir sehr glücklich sind. Es ist ein Projekt, vor allem initiiert durch holländische Kollegen. Es geht um die Erforschung des olfaktorischen Erbes, des Geruchserbes in Europa, die Archivierung auch von Gerüchen, von Rezepten. Und wir sind als einziges Museum mit dabei, auch ein Ort, an dem man Dinge ausprobieren kann. Und so haben wir zu einzelnen Kunstwerken unterschiedlichster Epochen in unseren Sammlungsbeständen mit einer spezialisierten Firma Gerüche entwickelt, um den Besucherinnen und Besuchern nochmal ganz anders, ja, einfach unmittelbar auch diese Kunstwerke näher zu bringen. Wie riecht ein Fegefeuer? Oder was ist ein Bisamapfel?
Da zünden Sie ein Feuer im Museum?
Wir zünden kein Feuer im Museum, aber wir haben so kleine sogenannte Wispies, also kleine Duftflakons, mit denen die Besucherinnen und Besucher einfach diesen Duft riechen können und sich vorstellen können, ja, riecht so vielleicht das Fegefeuer. Man kommt ins Gespräch und genauso versuchen wir aber dann auch alte Rezepturen, wie zum Beispiel den Duft eines Bisamapfels,
ja, habhaft zu machen. Also zu zeigen, hey, im 16. Jahrhundert hat man einen Bisamapfel getragen, weil man Angst hatte vor schlechten Gerüchen, weil sie Krankheiten übertragen. Also hat man wohlriechende Duftkugeln bei sich getragen. Und das ist eine ganz neue und lebendige Art und Weise, eben Vergangenheit in die Gegenwart zu führen.
Verstärken Sie die Sinnlichkeit noch mit dem Umbau?
Wir möchten die Sinnlichkeit insofern verstärken, als wir das akustische, Musik, Geräusche mitverarbeiten werden, den Duft natürlich, das Fühlen ist ganz wichtig, also mit Objekten, 3D-Modellen arbeiten werden, die man erfühlen kann. Und um so einfach zu versuchen, diese Unmittelbarkeit, diese Vergangenheit lebendig werden zu lassen.
Ihnen wird von allen Seiten attestiert, dass Sie frischen Wind ins Museum Ulm gebracht haben, auch in ein Team, das 2016 nach diversen Querelen ziemlich demotiviert war. Jetzt loben Sie dieses Team immer wieder als grandios. Wie haben Sie dieses Wunder vollbracht?
Mir persönlich geht es immer um Menschen. Ich bin nach Ulm gekommen, ohne Vorurteile, natürlich geprägt durch ein bestimmtes Bild auch des Museums, wie es sich mir dargestellt hat, aber ohne diese Menschen, die da im Hintergrund arbeiten, die ja niemand sieht als Besucherinnen und Besucher, ohne die wirklich zu kennen. Und für mich war es unglaublich bereichernd und einfach auch eine große Überraschung und eine große Freude zu sehen, dass da Menschen mit viel Kompetenz und mit viel Ideen arbeiten, die ich erstmal dann gefragt habe, was ist denn das Museum für euch? Ihr kennt den Laden viel länger als ich. Ich bin ganz neu hier. Erklärt mir das Museum, sagt mir, was ihr machen möchtet. Und da habe ich einfach gemerkt, dass da so viel Gedanken im Hintergrund schon existiert haben. Und das dann miteinander alles zu erarbeiten und zu entwickeln, das hat dazu geführt, dass wir da stehen, wo wir jetzt sind, weil alleine kann man das nicht machen. Man braucht immer ein Team im Hintergrund. Und es war für mich eine unglaubliche Erfahrung und auch Freude, einfach zu sehen, dass da so viel Potenzial schlummert.
Ein 45-köpfiges Team, ziemlich heterogen. Sie gelten dabei auch als Macherin. Man sieht Sie manchmal auch selbst Kisten oder Kartons tragen, wenn es sein muss. Wie ist denn Ihr Führungsstil?
Wir haben eine sehr flache Hierarchie. Für mich gibt es eigentlich keine Hierarchie, sondern es gibt einfach Verantwortlichkeiten. Ich bin die, die einfach den Hut auf hat. Liebevoll bei uns im Team auch immer wieder Dr. D oder El Capitano genannt.
Tragen Sie auch Hüte?
Nein. Und ich bin davon überzeugt, dass es im Bereich Kultur und im übertragenen Sinne bei uns im Museum einfach nur durch ein Miteinander geht.
Hauen Sie auch manchmal mit der Faust auf den Tisch trotzdem?
Äußerst selten. Das ist nicht meine Art, aber manchmal muss man schon sehr konsequent sein und das ist etwas, was ich lernen musste. Es ist nicht in meinem Naturell, Menschen zu kritisieren oder in Schranken zu weisen. Das ist manchmal notwendig, wenn es um das große Ziel geht, wenn es nicht um persönliche Befindlichkeiten geht, sondern wenn man sieht, man arbeitet zusammen in eine Richtung und da müssen manchmal Machtworte gesprochen werden.
Glauben Sie, dass weibliche Führung anders ist?
Ich bin absolut davon überzeugt, dass weibliche Führung anders ist. Dass sie auf einem höheren Maß an Empathie basiert, dass weibliche Führung versucht, alle zu integrieren und dem Team Gehör zu verschaffen. Und vor allem hineinzufühlen, was sind die Notwendigkeiten für ein Unternehmen, für das gesamte Team und daraus heraus eben eine Vision zu entwickeln oder ein Ziel, auf das man zusteuert. Also schon der Leithammel oder die Leitkuh zu sein, aber zu überzeugen, eben nicht mit der Faust auf den Tisch zu hauen und die anderen mitzunehmen.
Jetzt werden immer mehr große Museen in Deutschland von Frauen geleitet, die Staatsgalerie Stuttgart oder in Dresden die staatlichen Kunstsammlungen. Ist das ein Fortschritt, ein gutes Zeichen, Frau Date? Oder liegt es auch daran, dass die Etats der Museen schrumpfen und die Preise auf dem Kunstmarkt explodieren und die Direktorinnen gar nicht mehr den großen Spielraum haben wie ihre Vorgänger?
Ich halte es für ein gutes Zeichen, dass immer mehr Frauen in Führungspositionen im Kulturbereich zunehmend das Sagen haben und andere, vielleicht andere Akzente auch setzen können. Ich glaube nicht, dass es etwas mit den veränderten Budgets zu tun hat. Vielleicht ist die Zeit auch reif für Frauen in Führungspositionen in der Kultur, weil wir auch im Hinblick auf die Zukunft anders arbeiten müssen. Wir müssen uns anders aufstellen, um weiterhin auch gesellschaftlich relevant zu bleiben. Und da brauchen wir keinen hierarchischen Führungsstil mehr, keine vertikale Führung mehr und keine Museumsdirektoren, die auf einem Sessel sitzen, unantastbar sind.
Kommen wir mal zu Ihren Anfängen. Sie sind Jahrgang 1968, haben in Mainz, Bonn, Madrid und Zürich Kunstgeschichte, Philosophie und Völkerkunde studiert und über eine Kirche in Spanien promoviert. Wie sind Sie denn überhaupt auf die Kunst gekommen oder wurde es Ihnen in die Wiege gelegt?
Die Kunst wurde mir nicht in die Wiege gelegt, zumindest mal nicht das praktische Kunstschaffen. Das kann ich auch überhaupt nicht, das überlasse ich denen, die es können. Aber meine Eltern waren sehr kulturinteressiert und die prägende Figur in meinem Leben, die dazu geführt hat, dass ich Kunstgeschichte und auch Völkerkunde studiert habe und Philosophie, ist tatsächlich mein Vater. Ich habe viel, viel mit ihm philosophiert. Wir haben viel Ausstellungen angeschaut. Er hat mich früh als Kind auch in Galerien mitgenommen, in denen Kunst verkauft wurde. Ich war ganz früh schon, ich bin in Frankfurt aufgewachsen, im Städel. Da gab es die ersten Kinderführungen, Museumspädagogik. Und mich hat die Welt auch anderer Völker sehr interessiert durch meine Eltern, einfach durch diesen Einfluss.
Die Eltern haben sogar auch schon Kunst gesammelt, oder?
Mein Vater hat im sehr, sehr bescheidenen Stil Kunst gekauft. Sammeln kann man da eigentlich fast gar nicht sagen, aber er hatte seine großen, großen Vorlieben für den Surrealismus, für Salvador Dalí oder für Victor Vasarely, für Miró. Und das ist diese Zeit der 70er Jahre, in der man Grafik gesammelt hat. Und so bin ich aufgewachsen.
Als gebürtige Frankfurterin, ein Stadtkind sozusagen, hat sie die Liebe dann nach Oberschwaben verschlagen, ins kleine Dorf, 100-Seelendorf, Dietenwengen, eine halbe Autostunde südlich von Ulm. Wie kommen Sie mit dem ländlichen Ambiente zurecht?
Das ist fantastisch. Das ist ein wunderbarer Ausgleich zur Großstadt, auch zu diesem Trubel, in dem ich auch hier in Ulm mich jeden Tag befinde. Ich liebe die Natur, ich liebe die Abgeschiedenheit. Vergib mich, gibt es nichts Schöneres, als Gartenarbeit zu betreiben. Wir haben ein sehr, sehr großes Grundstück mit 8000 Quadratmeter Streuobstwiese. Also da gibt es immer sehr, sehr viel zu tun. Und ich liebe das, genauso wie ich die Großstadt liebe, als Inspirationsort für Kunst und Kultur. Und dieses Dietenwengen, das ist wie ein Nest und es ist eben auch die Heimat meiner, unserer Kinder.
Die Kunst dominiert eben auch daheim, denn Sie sind mit dem renommierten Maler und Bildhauer Willi Sieber verheiratet. Er ist sehr erfolgreich, stellt derzeit in Hamburg und in Wien, in Straßburg, in San Francisco aus. Wie läuft denn da der Austausch zwischen Ihnen als Kunstexpertin und ihm als dem kreativen Künstler? Ist das immer harmonisch?
Das ist sehr spannend, mit meinem Mann über Kunst zu sprechen. Und das ist auch die Qualität unserer schon inzwischen fast 27-jährigen Beziehung. Er ist eine andere Generation. Er schafft selber Kunst. Das ist etwas anderes, als wenn man Kunst vermittelt oder Kunst zeigt. Und das ist sehr bereichernd. Es ist manchmal konfrontierend auch, mit ihm sich über Kunst zu unterhalten, aber es ist immer eine Bereicherung und wir haben immer etwas, was man gemeinsam teilen kann, nämlich diese Leidenschaft für Kunst, auch wenn wir reisen. Vielleicht als Anekdote, wenn wir Besuch bekommen und Galeristen zu meinem Mann ins Atelier kommen und er mich vorstellt, meistens bin ich dann im Hintergrund und koche und backe oder bewirte die Gäste, dann stellt er mich vor und sagt immer, das ist meine Frau und meine Frau erklärt mir abends das, was ich tagsüber getan habe. Und dann wissen alle, okay, das ist die Kunsttheoretikerin und er ist der Praktiker.
Ihr Mann Willi Sieber macht große Wandtafeln, Boden- und Wandskulpturen. Die sind mal streng, nüchtern, mal fast üppig barock, klar in der Form, ziemlich poppig in der Farbe oft. Manche wirken biegsam, luftig und sind dann doch aus knallhartem Stahl mit glänzendem Autolack überzogen. Da brauchen Sie ja bestimmt ein riesiges Atelier, eine riesige Werkstatt auf dem Gelände direkt neben dem Wohnhaus. Wie stark prägt es das Familienleben, auch das Ihrer beiden inzwischen erwachsenen Kinder?
Wir leben im Elternhaus meines Mannes. Sein Vater und Großvater waren jeweils Schreiner. Es gibt noch diese alte Schreinerei, die auch benutzt wird von meinem Mann. Daneben hat er dann vor 25 Jahren ein Atelier gebaut. Es gibt ein Lagergebäude, es gibt inzwischen noch mal ein weiteres Ausstellungshaus, in dem man auch Kunst mal aufhängen kann. Und dieses Leben mit und in der Kunst ist sehr prägend gewesen für unsere Kinder. Es ist sicherlich immer noch prägend. Es ist einfach ein Ort, in dem es immer um Kunst geht, aber auch um Natur. Das ist das Gegenstück zu Kunst und das macht es so spannend. Und unsere Kinder haben unterschiedliche berufliche Wege eingeschlagen. Unsere Tochter studiert Innenarchitektur, also auch, um sich abzugrenzen von der freien bildenden Kunst, von dem großen Vorbild des Vaters.
Da hat das Kunstgehen doch durchgeschlagen.
Das Kunstgehen hat durchgeschlagen und sie hat auch lange mit sich gerungen, ob sie nicht doch freie bildende Kunst studieren möchte oder lieber ja, eher in den angewandteren Bereich. Und unser Sohn besucht leidenschaftlich gerne inzwischen Museen, Messen, nimmt Anteil, hilft auch dem Vater im Hintergrund, einen Instagram-Kanal pflegt er, hilft auch bei Transporten, aber er ist in eine ganz andere Richtung gegangen. Er studiert Wirtschaftsingenieur.
Mhm. Sie selbst haben eine beachtliche Karriere mit Passion hingelegt und die Mutterrolle erfüllt. War das manchmal überfordernd oder eher bereichernd?
Ich habe es immer als Bereicherung empfunden, weil es auch eine bewusste Entscheidung war. Ich wollte immer eine Familie haben. Ich habe mir gewünscht, nach Möglichkeit Kinder auf dem Lande großziehen zu können, aufwachsen sehen zu können und damit Kindern auch eine Verbundenheit mit Heimat, mit Natur mitgeben zu können. Und gleichzeitig empfinde ich es bis heute als ein großes Geschenk, auch einen Vater der Kinder und einen Mann an der Seite zu haben, der mich immer beruflich unterstützt hat. Mich ja motiviert hat, wenn sich meine berufliche Situation intensiviert hat, mit der Villa Roth den Weg weiterzugehen und eben nicht nur zu Hause zu sein, was ich mir durchaus auch hätte vorstellen können, also Katalogtexte zu schreiben, auch für ihn zu arbeiten, was ich nebenher natürlich getan habe. Es war manchmal sehr, sehr viel, zugegebenermaßen, aber ich habe bis heute diese unterschiedlichen Rollenbilder sehr geliebt und ich stehe heute noch gerne jetzt dann in der Küche und koche oder backe Plätzchen und genauso wie ich gerne Texte schreibe oder Führungen durch Ausstellungen mache.
Verändert Ihr Dasein als Familienfrau auch den Blick auf die Kunst? Könnte ja sein, dass Sie das mehr erdet.
Der Blick auf die Kunst und auf das Kunstschaffen, das kulturelle Geschehen verändert sich bestimmt. Mein Blick ist bereichert durch den Blick meiner Kinder. Ich empfinde es schon als ein großes Geschenk und ein Glück, wenn man Kinder hat, mit denen man die Welt durch andere Augen sehen lernt. Und ja, einfach, es ist ein Korrektiv, einfach zu hören, wie die Kinder die Dinge sehen und darauf auch zu reagieren und als Chance zu begreifen, über das eigene Tun nachzudenken.
Sie sind also der jüngeren Generation dadurch auch besonders nahe und als Museumsdirektorin müssen Sie ja auch jüngeres Publikum ins Museum locken. Sie haben auch eigene Führungen im Programm, Kunstknall mit einem Freigetränk. Lockt das denn die jungen Leute?
Kunstknall ist ein Format für Studentinnen und Studenten, junge Menschen aus Ulm. Das kommt unglaublich gut an, weil wir dieses Format entwickelt haben mit unseren jungen Kolleginnen und Kollegen im Haus, also mit den Volontärinnen oder Praktikantinnen, wo also dann gleichalte Kolleginnen aus dem Haus, Studenten gleichen Alters führen. Da ist eine Identifikation einfach aufgrund der Generationenverwandtschaft.
Seit der Pandemie ist ja viel die Rede von Spaltung in der Gesellschaft oder von verschiedenen Spaltungen, die sich vertiefen. Kann Kunst da eventuell entgegenwirken? Raum für Begegnungen schaffen?
Ich bin davon überzeugt, dass Kunst beziehungsweise ein Ort wie ein Museum, wie unseres, was so mitten in der Innenstadt liegt, fußläufig, von allen Seiten erreichbar ist, am Marktplatz, dass das ein Begegnungsort sein kann oder auch ist, an dem man in Krisenzeiten auch Dinge verhandeln kann, an dem man sich auch gegenseitig stärken kann, dass es so ein Ort sein kann, an dem man neue Kraft schöpfen kann, in dem man sich solidarisieren kann. Daran glaube ich.